Rhetorik hat keinen guten Ruf. Seit langem nicht. Schon Platon, der idealistische Wesensschauer, hat im 5. Jahrhundert vor Christus mehrere Feldzüge gegen die Rhetorik unternommen. Er warf den Lehrern der Redekunst vor, dass sie die philosophische Suche nach der Wahrheit nicht ernst nehmen, dass sie mit ihren Reden die Sinne der Zuhörer verwirren würden und deshalb in der Lage seien, eine schlechtere Sache als die bessere erscheinen zu lassen oder Schwarz als Weiß auszugeben. Vor diesem Angriff waren moralische Schmähungen der Rhetorik nur selten vorgekommen. Allerdings war sie damals auch noch sehr jung, fast ein Modephänomen. Aristoteles, der viel von ihr hielt, berichtet einleuchtend, dass sie erst knapp zwei Generationen vor Platon, der im Jahre 427 vor Christus geboren wurde, zur Welt gekommen sei. Entstanden in einer sehr spezifischen politischen Situation. Es war eine Situation, die sich weit entfernt von Athen ergeben hatte, in Syrakus, auf Sizilien, wo die Griechen schon längere Zeit siedelten. In Syrakus regierte ein Diktator, den seine Untertanen 467 vor Christus endlich absitzten und verjagten. Als echter Tyrann hatte er während seiner Herrschaft das Vermögen derjenigen, die ihm als Gegner galten, weitläufig konfisziert und willkürlich an seine Anhänger verteilt. Also fanden jetzt, wie immer nach vergleichbaren Umstürzen, zahlreiche Rückgabeprozesse statt. In diesen Eigentumsstreitigkeiten tat sich ein gewisser Korax, ein hochrangiger, umständehalber, stillungslos gewordener Wendehals vom Hof des Tyrannen, besonders hervor. Er kämpfte gegen entsprechendes Entgelt, wortgewandt, wortgewaltig und vielfach siegreich auf der Seite der Kläger. Als die Prozesse vorbei, seine Erfolge aber noch in aller Gedächtnis waren, nutzte er die Gunst der Stunde und lebte künftig davon, als Theorie zu lehren, was er zuvor praktiziert hatte. Er gewann Schüler, publizierte selbst oder mit ihrer Hilfe Musterreden und Leitfäden und wurde so zum Urvater des abendländischen Rhetorikunterrichts. Soweit Aristoteles und soweit unsere gesamte historische Information. Wenn der Bericht erfunden sein sollte, was gelegentlich behauptet wird, dann ist er jedenfalls kenntnisreich und überzeugend erfunden. Denn er verrät uns mancherlei über die Rhetorik, worauf sich besinnen sollte, wer über sie sprechen will. Zunächst lernen wir, dass Rhetorik eine Lehre ist, die aus der Praxis abgeleitet wurde. Sie ging aus der Analyse eines erfolgreichen Sprechens hervor, das sie nicht selbst dirigiert hat. Ihre Muster sind demnach Beweisstücke einer siegreichen Vergangenheit, aber keine gewinnsichernden Wechsel auf die Zukunft. Außerdem ist zu sehen, die Rhetorik stammt aus dem Rechtsdiskurs. Ihre Heimat war die gerichtliche Auseinandersetzung um Eigentum, also das Ringen zweier Prätendenten um die Aufmerksamkeit und die Geneigtheit der Richter. Die Gene der Rhetorik sind demnach juristisch und politisch. Noch viele Jahrhunderte später begründen die Rhetoriklehrbücher umständlich und ohne zu erinnern, weshalb, dass die Felder der Redekunst nicht nur Justiz und Politik seien, sondern alle Gegenstände, die sich ihr für eine Rede anbieten würden. Ferner, die Rhetorik ist von Haus aus eine Technik des Kampfes um Ansichten, Meinungen, Überzeugungen. Sie ist keine Forschungsstrategie und kein Instrument für gelassenes Nachdenken, Abwägen und Diskutieren. Schließlich, Rhetorik wurde erst möglich, als der Tyrann gestürzt und die Demokratie eingeführt worden war. Zu ihren Entstehungsbedingungen gehört die Freiheit der Rede, das heißt auch die Erlaubnis zu schweigen, ohne Furcht davor, hingerichtet zu werden, die Möglichkeit auszulassen, umzustillen, zu spielen, ohne auf dem glühenden Rost einer Inquisition zu landen. Zuletzt, der Stammvater der Rhetorik war ein Mensch, den wir als problematisch empfinden. Seine Redekunst war formal und käuflich. Sie verlangte zwar eine Überzeugung, aber nicht immer dieselbe. Eine Dienerin in vielen Diensten also, auch solchen, die sich gegenseitig ausschlossen. Ihre Wirksamkeit war keine Frage des Charakters. Sie forderte Artistik und nicht Moral. Als Platon den Kampf mit der Rhetorik aufnahm, hatte diese ihre justiziellen Kinderschuhe längst abgestreift. Ansonsten hätte er sie wohl kaum beachtet. Sie hatte sich zu einer systematischen Technik der überzeugenden Rede entwickelt, die für politische Kampfreden, für Lobeshymnen auf Sportler und Mäzene und für Nachrufe aller Art in gleicher Weise gerüstet war, wie für ein Plädoyer vor Gericht. Sie sah auch keinen Grund, vor philosophischen Themen abzubiegen, sondern bemühte sich, elegant und effektvoll über die Probleme von Leben und Tod zu disputieren, Schüler anzulocken und sich auch an dieser Stelle vom pädagogischen Geschäft zu ernähren. Kein Wunder also, dass Platon, der sich zeitlebens um das Wesen der Dinge sorgte, der immer von seinen Gesprächspartnern wissen wollte, was Tugend eigentlich sei, was Gerechtigkeit wirklich ausmache, was Wahrheit tatsächlich bedeute, diese Rhetorik, da es nur auf die Form und den Gewinn, aber nicht um den Inhalt und die Wahrheit zu gehen schien, für verderblich halten musste und sie verabscheute. Er hätte sie gerne auf ihren justiziellen Ursprungsbereich beschränkt, aber das misslang. Denn bis ins 20. Jahrhundert währenden Wettkampf und Streit zwischen Rhetorik und Philosophie hat er nicht nur angezettelt, sondern auch die noch nicht vollständig beendete gegenseitige Abneigung mit seinen Texten wachgehalten. Die traditionelle Justizsparte der Rhetorik blieb von Platons Zorn verschont. Im Rechtsdisput ging es nicht um das Wesen der Dinge, um eine Realdefinition der Tugend oder des Seienden. Es ging um Hab und Gut oder um Kopf und Kragen. Also um Beweise und Glaubwürdigkeit, um Zeugen, Urkunden, Blut und Gerüchte, um Träume, Götterzorn und Vogelflug, kurzum, um Sieg oder Niederlage. Hier im griechischen Recht durfte und sollte die Rhetorik und nur sie das Feld beherrschen. Sie stellte fest, was der Fall gewesen war, verknüpfte die Fakten, verstümmelte sie oder ernannte sie zu Fiktionen. Sie zog die Schlussfolgerungen und formulierte für die Geschworenen den Spruch. Die wenigen griechischen Gesetze hatten nur das Gewicht von Argumenten für die Richtigkeit der Ansichten, die der Rhetor vorgetragen hatte. Das Recht war Rede, und wer überzeugender redete oder reden ließ, der war im Recht und der bekam Recht. Als die Rhetorik im ersten Jahrhundert vor Christus nach Rom kam, hatte sie also bereits einige Jahrhunderte Erfahrung in Theorie und Praxis hinter sich. Ihr rechtlicher Kern war weder vergessen noch verloren, zählte jedoch nur noch als eine von mehreren Provinzen im Reich der Redekunst. Die Rhetorik kam als ausgefeilte persuasive Technik, das heißt, als Kunst zu überreden oder zu überzeugen, denn das lateinische Wort persuadere unterscheidet klugerweise nicht und betrachtet die Überredung als die Illusionsform der Überzeugung. Sie erschien als ein noch zu übersetzendes und einzugliederndes Geschenk der militärisch Besiegten an die Eroberer, und sie eroberte die Sieger umfassend und in raschen Zügen. Nicht ohne deren Hilfe. Allen voran der ehrgeizige Cicero, der viel bewunderte und viel geschmähte Staatsmann und Redner, dessen verschiedene Anläufe zur Rezeption und Assimilation der griechischen Redekunst an die lateinische Welt das Schicksal der Rhetorik bis in die Neuzeit bestimmt haben. Vor allem durch ihn und seine Freunde wurde die Rhetorik im ersten vorchristlichen Jahrhundert auch in Rom zu einer Mode. Was allerdings das Recht betraf, waren die Verhältnisse so verschieden, wie die Orte Rom und Athen verschieden waren. Allenfalls in den Strafverfahren lagen die Dinge vergleichbar. Dort führten die Redner auch in Rom das große Wort und bestimmten die Gestalt und die Geschicke der Fälle. Bei den privatrechtlichen Streitigkeiten sah es anders aus. Hier stieß die Rhetorik bei ihrer routinemäßigen Usurpation der Rede auf ein Hindernis, dem sie in ihrer Heimat nicht begegnet war. Das Hindernis waren die Juristen, eine besondere und sonderbare Expertenklasse, die sich das antike Griechenland in seiner unergründlichen Weisheit niemals geleistet hat. Diese römischen Juristen waren fachkundige, meist adlige Männer, die sich der Verwaltung der Rechtsregeln in ähnlicher Weise widmeten wie andere ihre Zeitgenossen der Landwirtschaft, der Militärtechnik oder dem Bauwesen. Sie analysierten die Sachverhalte und reduzierten sie auf die zugrunde liegende kontroverse Konstellation. Sie entschieden, was der Fall war, und ließen den Richtern nur noch die Beweisfrage, für deren jeweiliges Ergebnis sie aber bereits die Folgen formulierten. Sie arbeiteten intensiv mit Präzision an den Begriffen, differenzierten sie, passten sie in die Regeln ein und hielten sie und die Regeln flexibel für die ökonomische und soziale Welt, der sie zu dienen hatten. Die Rhetorik beschäftigte sich zwar ebenfalls mit Sachverhalten und Begriffen, aber unter ganz anderen Gesichtspunkten. Ihre Empfehlungen folgten überwiegend psychologischen und ästhetischen Kriterien. Die Aufmerksamkeit der Redner gehörte den Fragen der richtigen Reihenfolge, der Logik des Wahrscheinlichen, der Kunst des Verhörs, der Musik, der Wörter und Sätze, der Wirkung von Inszenierungen. Die Rechtskunst richtete sich an Fachleute und zielte auf soziale Ordnung und gerechte Entscheidung, auf das richtige Funktionieren der gesellschaftlichen Verteilungsapparatur. Die Redekunst richtete sich an ein breites und sozial gemischtes Auditorium. Ihre Losung war Glaubwürdigkeit, weshalb sie auf das Wohlwollen und die Zustimmung der Richter und auf den Beifall des Publikums zielte. Brüske Vereinfachung könnte das Verhältnis von Recht und Rhetorik für die Antike so bestimmen. In Athen trat in Rechtssachen die Redekunst konkurrenzlos auch als Rechtskunst auf. Im Recht von Rom gehörte der Redekunst nur ein kleines Segment. Im Übrigen war sie allenfalls als Gastarbeiter und Erfüllungsgehilfe der Rechtskunst zugelassen. Das römische Modell blieb viele Jahrhunderte für das Abendland das Muster, nach dem sich die Verhältnisse formten. Recht und Rhetorik tauchten im europäischen Westen fast gleichzeitig aus den sogenannten dunklen Jahrhunderten wieder auf. Papinian, der große Jurist, und Cicero, der große Redner, erschienen wieder auf der Bühne. Lädiert zwar, aber produktiv. Ihr Verhältnis blieb, wo immer Rom imitiert oder seine Kultur rezipiert wurde, das Römische. Man begegnete sich vor Gericht, grüßte sich ein wenig süffisant, aber nicht herabsitzend. Respekt und Toleranz wurden gepflegt, anders als im Bereich von Theologie und Philosophie kam man sich auf dem Rechtsfeld nicht in die Quere, kooperierte Verhalten und jeder hatte sein Auskommen. Das änderte sich, rasch und radikal als Recht und Rhetorik zusammen, wenn auch nicht gemeinsam, im 18. Jahrhundert von jenen Zeitstürzen gepackt und gebeutelt wurden, die man summarisch und deshalb ungenau, wenngleich nicht falsch, mit den Stichworten Aufklärung, Säkularisierung, politische Revolution und naturwissenschaftlicher Siegeszug zitiert. Die Pflege des Rechts, bis dahin als eine Ars betrachtet, als eine Kunst, erlernt, um der Gerechtigkeit und Billigkeit zu dienen, verwandelte sich in eine Wissenschaft, die alles daran setzte, es den Naturwissenschaften gleichzutun. Sie schwang sich empor in den Himmel von Logik und Vernunft und Wahrheit und bestritt jede auch noch so entfernte Bekanntschaft, Geneigtheit oder gar Verwandtschaft mit der Rhetorik. Was ihr umso leichter fiel, als diese zu eben dieser Zeit insgesamt und nicht etwa nur in der Rechtsbranche einen tiefen Sturz tat. »Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor«, ließ der Sprachmeister aus Weimar, selbst ein genialer Rhetor, seinen Faust sagen. Ein Verdikt, zu dem der alles Zertrümmerer Kant bereits aus Königsberg die Vorlage geliefert hatte. Er stellte die Redekunst zwar zu den schönen Künsten, definierte sie aber als Kunst zu überreden, das ist, durch den schönen Schein zu hintergehen. Platon schien auf der ganzen Linie und endgültig gesiegt zu haben. Natürlich ist die Rhetorik an dieser Geringschätzung durch die Heroen des Geistes nicht wirklich zugrunde gegangen, aber sie tauchte als Disziplin unter. Die Zitate zeigen, dass sie eigentlich nur noch als Stilistik wahrgenommen wurde, zu der sie sich in der Tat weitgehend entwickelt hatte. Als ihr Markenzeichen galten Wortgeklingel und Zierat, die als Bildungsziel nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden konnten. Konsequent verschwand sie aus den Schulen und damit aus der öffentlichen Achtung und Beachtung. Die Juristen verhielten sich nicht anders als ihre gebildete Umwelt. Sie sagten, ein Plädoyer oder ein Text seien bloße Rhetorik und meinten damit, dass ihnen die Substanz gefehlt habe. Sie beschrieben ihren eigenen Stil, nicht ohne Stolz, als lapidar, ohne Gefühlston, von haarscharfer Genauigkeit und eben deshalb auf Pädagogik und Begründung verzichtend. Verzichtend also letztendlich auf alles, was zum Metier und zum Stolz der Rhetorik gehört hatte. Das Bewusstsein von Nähe und Urverwandtschaft zwischen Recht und Rhetorik schwand. Schließlich waren sogar die Rechtshistoriker geneigt zu beschwören, dass bereits die römischen Juristen der Rhetorik nur mit Abscheu begegnet seien. Etwa um die Mitte des 20. Jahrhunderts begann allmählich die Wiederentdeckung der Rhetorik. Das war ein gemeineuropäischer Vorgang, der vielerlei Ursachen hatte und nicht in allen Regionen dieselben. Eine bedeutende Rolle spielte überall eine Wende in der Philosophie, die Abkehr von den klassischen Fragen nach dem Sein und dem Wesen der Dinge und die Hinwendung zu den Wörtern und dem Rätsel ihrer Bedeutung und ihres Gebrauchs. Zwangsläufig stieß man dabei auf jene Meister, die sich bereits 2000 Jahre früher weitläufige Gedanken über die Wirkung von Argumenten, über Wahrscheinlichkeit und Wahrheit, Beweis und Konsens gemacht hatten. Ob die überraschenden Neuorientierungen in der Philosophie mehr bewirkt hätten, als den Kundigen anzuzeigen, dass Platons Sieg dabei war, sich in eine Niederlage zu verwandeln, mag dahinstehen. Denn bei der Exhumierung der Rhetorik wirken auch noch andere Tatbestände kräftig mit. In der Bundesrepublik sprach man nach 1945 zeitweilig davon, dass das deutsche Volk vom Nationalsozialismus nicht nur in den Abgrund geführt, sondern auch verführt worden sei. Als Verführer fungierten Hitler und Goebbels, beide zweifellos mächtige Redner und zugleich beklemmend erfolgreiche Volkstribune und Propagandisten. Man analysierte die monumentalen Inszenierungen des Dritten Reiches, die Aufmärsche und Fahnen, und sprach von der Rhetorik der Macht. Sprachwissenschaftler beugten sich über die Phraseologie des Faschismus, begutachteten die Details des Neusprech und fanden massenhaft Vorboten und Analogien zur Gegenwart in den alten Heften der Rhetorik. Die Psychologie schaltete sich ein. Sie entdeckte schnell, dass Propaganda das politische Wort für eine Sache sei, die ökonomisch Werbung genannt wurde. Nach den staatlichen Verführern wurden die geheimen Verführer enttarnt und als Spezialisten der Überredung zum Unerwünschten und Unnützen verhört. Überredung? Hat es nicht einmal eine Kunst der Überredung gegeben, die sich Rhetorik nannte, so dass es sich lohnte, die neuen Rezepte mit den alten abzugleichen? Nicht zuletzt, man lebte wieder in einer Demokratie, deren Lebenselixier die öffentliche und die freie Rede ist. Sprechen kann jeder, aber reden will gelernt und geübt sein. Und von neuem gaben die Zeit und ihre Verhältnisse einen Wink, sich verdrängter und vergessener Kunstfertigkeiten zu erinnern. Das Recht und die Juristen blieben einstweilen gelassen. Zwar hatte schon 1950 in Mainz ein gewisser Theodor Viehweg einen Vortrag gehalten, in dem er das Recht und die Rhetorik in irritierender Weise aufeinander bezogen hatte. Aber die breite Juristenöffentlichkeit erfuhr davon zunächst nichts. Als der Text dann 3 Jahre später publiziert wurde, löste er bei den Koryphäen des Fachs und denen, die es werden wollten, überwiegend Entrüstung aus. Der Mainzer Professor hatte sich zwar nur mit einem sehr kleinen Teilbereich der Rhetorik befasst, nämlich mit jenen Rezepten der Alten, die zur Entdeckung von Stichworten für eine vorzubereitende Rede von Nutzen sein sollten. Dass man die vertraute und niemals mühelose Suche nach Einfällen systematisieren und dadurch erfolgreicher machen könne, war eines der vielen Elemente, mit denen einst die antike Redekunst ausgestattet worden war. Und Viehweg hatte, völlig zu Recht, betont, dass diese Suchprozesse ausgehend von einem bestimmten Problem, beim Rhetor die Redeaufgabe, beim Juristen der zu bearbeitende Fall, eine strukturelle Verwandtschaft besitzen würden. Aber schon der Verdacht, dass er vielleicht das juristische Problemdenken mit der Rhetorik bewaffnen wolle, galt den juristischen Gesetzeswächtern als schwerer und unverzeihlicher Missgriff. Es war vor allem die deutsche Angst um das Gesetz, die die juristischen Rhetorikgegner in Panik versetzte. Was Recht sei und als Recht Geltung beanspruche, so wurde vorgetragen, müsse allgemeinverbindlich sein und könne nicht im Einzelfall durch eine noch so differenzierte argumentative Praxis festgestellt werden. Gesetze und sonstige Normen seien Bestandteile der objektiven Rechtsordnung und dürften nicht als bald nützliche, bald nutzlose Argumente zum Spielball einer erfolgreichen, persuasiven Rede gemacht werden. Es sei denn, dass fernerhin Willkür und generelle Unverbindlichkeit in Kauf genommen werden sollten. der damit eigentlich als Feind des Rechtsstaates und damit zugleich Verfassungsfeind, demaskierte Mainzer Rechtsphilosoph, verteidigte sich nur matt. Vermutlich, weil er wusste, wie schwer es ist, falsche Ansichten zu widerlegen und wie leicht, sie aussterben zu lassen. Aber auch noch 20 Jahre später, als die allgemeine Rhetorik sich längst auf breiter Front installiert hatte, sich in zahllosen Dissertationen breitmachte und schon nach Rhetoriklehrstühlen Ausschau hielt, brachten die Juristen bei ihrer Erwähnung Stereotyp und Verbissen Rechtsordnung, Gesetz, Wissenschaft und Geltungsfrage zum Vorschein und in Verteidigungsstellung. Das war insofern verwunderlich, als sie zu dieser Zeit immer häufiger über ein Thema diskutierten, von dem zuvor niemals die Rede gewesen war. Das Thema lautete Argumentationstheorie. Eine solche Theorie, so hieß es, werde zwar dringend benötigt, sei aber leider nicht in Sicht. Es waren vor allem methodologisch interessierte Schriftsteller, die diese Forderung erhoben, und dementsprechend sollten die Leistungen, die man von dem Desiderat erwartete, im Bereich der juristischen Methode liegen. Tatsächlich hatte sich hier im Laufe der vergangenen Jahrzehnte eine Entwicklung ergeben, die von sensiblen Juristen als durchaus dramatisch erlebt wurde. Die zentrale Aufgabe und auch der Stolz der Rechtszunft, gleichgültig ob in Advokatur, Justiz oder Verwaltung, besteht herkömmlich darin, dem Einzelfall gerecht zu werden. Das geschieht, indem man den Fall mit der generell und abstrakt verfassten Rechtsordnung abgleicht und auf diese Weise Konflikte bereinigt, Lizenzen erteilt, Abgaben einzieht und so weiter. Dieser Vorgang der Vermittlung des Allgemeinen mit dem Besonderen, die Feststellung, dass eine konkrete Handlung, ein erhobener Anspruch, eine gegebene Lage einer bestimmten Rechtsnorm zuzuordnen seien, wurde viele Jahrzehnte als ein mehr oder minder einfacher Vorgang der Anwendung des Rechts auf einen Fall angesehen. Erkenntnistheoretische und sprachwissenschaftliche Analysen haben jedoch gezeigt, dass es sich hierbei um einen höchst komplexen Vorgang handelt, bei dem ein erheblicher, interpretierender und konstruierender Aufwand getrieben und argumentativ plausibel gemacht werden muss. Stark vereinfacht, von der Rechtsnorm zum Fall führt kein direkter, sondern nur ein vielfach gewundener, argumentativer Weg, der von der traditionellen juristischen Methodenlehre nur mangelhaft beschrieben wird. Und besagte Argumentationstheorie hätte die Aufgabe, eben diesen Weg für alle Beteiligten transparent und rational aufzubereiten. Das waren also die Hintergründe, die die Juristen veranlassten, auf die Suche nach einer Argumentationstheorie zu gehen. Von ihr wäre zu erwarten, dass sie den Status der Argumente analysiert und definiert, ihren Einsatz und ihre Wirkung beschreibt, ihre Zulässigkeit und Haltbarkeit erörtert, Klassen bildet und das Ganze in eine plausible Ordnung fügt. Das sind freilich Leistungen, um die sich die Rhetorik seit 2500 Jahren bemüht, so dass es nahegelegen hätte, in deren ältestem Arbeitsbereich, in der Justizdomäne, wo die Entscheidungen fallen, den Bezugspunkt der Argumentationstheorie zu sehen und zusammen mit der Rhetorik hier wieder anzuknüpfen. Aber Angst und Vorurteil setzten sich durch und entsprechende Ratschläge wurden zurückgewiesen. Argumentationstheorie und Rhetorik haben sich seither im Kreise der Rechtsgelehrten nur selten getroffen. Und wenn sie sich dort begegneten, mussten terminologische Spitzfindigkeiten, notfalls auch Vernebelungen, dazu beitragen, ihre Zwillingsgeburt zu leugnen. Inzwischen mehren sich allerdings die Anzeichen, dass die Rhetorik zu einer aus ihrer Urheimat wohlbekannten List gegriffen hat. Wie aus dem trojanischen Pferd die griechischen Krieger, so purzelten aus der unumstritten anerkannten Schublade Methodenlehre in den letzten 20 Jahren immer mehr Elemente der alten Redekunst. Es begann mit Büchern und Broschüren mit dem Titel »Rhetorik für Juristen«, hinter denen sich sichtlich noch nicht mehr verbarg als die Absicht, den traditionell Erzogenen die Grundzüge der alten Redekunst beizubringen. Es folgten rhetorische Rechtstheorie und Rechtsrhetorik als neue Fächer. Als schließlich ganze Forschergruppen sich anschickten, Urteilsbegründungen und Gutachterargumente auf rhetorische Strukturen und rhetorische Funktionen zu befragen, wurde erkennbar, dass der Felsen der modernen Rechtswissenschaft porös werden könnte. Je hartnäckiger und differenzierter die rednerischen Strategien, Tricks und Techniken aufgedickt wurden, mit deren Hilfe die Juristen ihre argumentativen Ziele zu erreichen suchen, umso unabweisbarer zeigte sich, dass gerade die modernste Rechtskunst im Kern eine Redekunst geblieben ist. Die Rhetorik, so ergibt sich, war nicht völlig ausgetrieben, sondern hatte sich hinter der Wissenschaft versteckt. Jetzt bricht sie hervor und schiebt sich in den Vordergrund, was durchaus als Aufgabe und Auszeichnung begriffen werden könnte. Schließlich ist die Bemerkung Adornos noch unwiderlegt, dass dem Begriff der Wissenschaft, seitdem sie und die Philosophie auseinanderbrachen, die Entgeistung immanent sei. Der zähe Kampf zweier Wissenskulturen, so lautet die Diagnose, wird mit ihrer offiziellen Vermählung enden. Eine erneute Heirat, von der alle Seiten profitieren. Der Widerstand der Juristen gegen die Gleichsetzung von Rechtskunst und Redekunst wird zusammenbrechen. Sie werden ihre Argumentationstechniken als Rhetorik akzeptieren und Form, Stil und Ästhetik wieder zu Ehren bringen. Natürlich war es einfacher, sich obrigkeitlich hinter dem Gesetz zu verstecken und bedauernd zu verkünden, dass man an dieses gebunden sei. Es ist wesentlich schwerer, aber auch demokratischer, nicht nur die Brücke vom allgemeinen Gesetz zum konkreten Fall, sondern auch die Gründe, warum die Norm genau so und der Sachverhalt nicht anders aufgefasst wurden, argumentativ und nicht nur unter Berufung auf Erkenntnisse und einen unsichtbaren Gesetzgeber plausibel zu machen. Wenn das Machtwort, mit dem eine Verfassungsmäßigkeit oder eine Verfassungswidrigkeit festgestellt werden, sich als Macht des Wortes und weiter nichts enthüllt, dann schmilzt das Regiment der Normen und die Freiheit des Bürgers wächst mit der Kraft seiner Argumente. Der Rechtsunterworfene, wie er hier und da immer noch gern zitiert wird, erwartet nicht mehr angewiesen oder verpflichtet zu werden, sondern will überzeugt sein und erlaubt sich eine Gegenrede. Die Einheit des Rechts und das Rechtssystem zu substanzlosen Schlagworten erstarrte Ideen der Vergangenheit werden sich rednerisch Glaubwürdigkeit neu erobern müssen oder untergehen. Recht wird schwerer werden, aber auch schöner. Und, wenn es denn weitgehend auf dem zwanglosen Zwang der besseren Argumente ruht, überzeugender und damit gerechter.